Deutschlandfunk. Hintergrund.
Geschichte aktuell. 25 Jahre Gaza-Jericho-Abkommen. Hoffnungsverlust in Nahost. Eine Sendung von Ina Rotscheid.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Weg zur Selbstverwaltung der Palästinenser im Gazastreifen und in Jericho ist frei. Israels Ministerpräsident Rabin und PLO-Chef Arafat besiegelten heute mit ihren Unterschriften das Autonomieabkommen.
Es sollte ein historischer Augenblick werden, der 4. Mai 1994. Über 2000 Gäste aus aller Welt waren nach Kairo gereist, darunter die Außenminister Russlands und der USA. Monatelang hatte man um die Inhalte des Abkommens gerungen. Dann Unruhe im Saal. Yasser Arafat, Vorsitzender der palästinensischen Befreiungsorganisation und Verhandlungsführer für die Palästinenser, zögert. Er weigert sich, die Landkarten zu unterzeichnen, die zu dem Abkommen gehörten. 40 Minuten ziehen sich alle nochmal zurück. Am Ende unterschreibt Arafat dann doch, allerdings mit einer Reihe handschriftlicher Anmerkungen und verkündet:
Nach vielen Jahren der Gewalt müssen wir nun den Mut zum Frieden finden. Nur mit einem gerechten Frieden können wir es schaffen, zusammenzuleben und gemeinsam etwas Neues aufzubauen.
Für Israel setzt Premierminister Yitzhak Rabin seine Unterschrift unter das Abkommen. Der erste von vielen Schritten auf dem Weg zum Frieden, verkündet er.
We witnessed the tip of the iceberg.
Das, von dem Sie alle hier Zeuge geworden sind, ist nur die Spitze des Eisbergs der Probleme, die wir überwinden müssen, um die Absichtserklärung umzusetzen. 100 Jahre Feindseligkeit, Misstrauen und Blutvergießen zu überwinden, ist nicht so einfach. Und es gibt viele, die das, was wir hier heute machen, verurteilen. Es verlangt beiden Seiten viel ab, dass wir irgendwann ein friedliches Miteinander erreichen.
Damit war das Gaza-Jericho-Abkommen, auch Kairoer Abkommen genannt, besiegelt. 27 Jahre nachdem Israel im Sechstagekrieg das Westjordanland, den Gazastreifen und Ost-Jerusalem erobert hatte, schien erstmals eine Lösung des Konfliktes in Sicht. Israel sollte sein Militär aus Gaza und der Region um die Stadt Jericho abziehen. Die Palästinenser sollten in den folgenden Jahren eine Autonomiebehörde aufbauen und schrittweise mehr Verantwortung für Verwaltung und Sicherheit übertragen bekommen. Erstmals bekamen die Palästinenser damit ein selbst zu verwaltendes Gebiet zugesprochen. Frieden und ein eigener palästinensischer Staat schienen in greifbarer Nähe.
Welcome to this great occasion of history and hope.
Das Gaza-Jericho-Abkommen ist Teil des Osloer Friedensprozesses, der ein halbes Jahr zuvor angestoßen wurde. Am 13. September 1993 verkündete US-Präsident Bill Clinton in Washington einen Durchbruch in den Nahost-Friedensverhandlungen. Ein Bild ging um die Welt. Im Rosengarten des Weißen Hauses reichen sich Israels Ministerpräsident Rabin und Palästinenserführer Yasser Arafat die Hände. Außenminister Shimon Peres, der damals die Verträge für die israelische Seite unterzeichnet, sagt:
It is a revolution. Yesterday a dream.
Das ist eine Revolution. Gestern ein Traum, heute eine Verpflichtung. Die Israelis und die Palästinenser, die sich seit fast einem Jahrhundert bekämpft haben, besitzen jetzt die Größe, entschlossen den Weg von Dialog, Verständnis und Kooperation zu beschreiten.
Kein Friedensvertrag, aber eine Erklärung von Absichten und Prinzipien, die zuvor monatelang in der norwegischen Stadt Oslo im Geheimen ausgehandelt worden waren. Erstmals erkennen die Palästinenser das Existenzrecht Israels an und schwören der Gewalt ab. Der jüdische Staat auf der anderen Seite erkennt die PLO als Vertreterin des palästinensischen Volkes an und verspricht, sich schrittweise aus den 1967 besetzten Gebieten zurückzuziehen. Land gegen Frieden lautet die Formel. Zeitgleich sollen die Palästinenser eine Selbstverwaltung aufbauen. Am Ende sollen zwei eigenständige Staaten stehen. Das ist die Vision. Ein Jahr später bekommen Arafat, Rabin und Peres dafür den Friedensnobelpreis. Das Gaza-Jericho-Abkommen vom 4. Mai 1994 war die erste konkrete Umsetzung dieser Osloer Prinzipienerklärung. Als Yasser Arafat dann einige Monate später, am 1. Juli 1994, erstmals nach jahrzehntelangem Exil nach Gaza reiste, war der Jubel dort groß, Bei seiner Ankunft küsste der Palästinenserführer den Boden. Die Menschen feierten ihn wie einen Helden. Von Anfang an gab es aber auch erbitterte Kritiker auf beiden Seiten. Bei den Palästinensern war von Schmach und Erniedrigung die Rede, vom Verrat an der palästinensischen Sache. Auf israelischer Seite protestierten Siedler, die sich schon längst in den besetzten Gebieten niedergelassen hatten, und Nationalreligiöse, die den Anspruch auf die Gebiete aus der Bibel ableiten. Auf den Straßen Israels wurden Rabbinpuppen verbrannt und Plakate zeigten den Ministerpräsidenten in Nazi-Uniform. Ein Likud-Abgeordneter stellte sich damals an die Spitze der Bewegung: Benjamin Netanyahu. Tausende Gegner trommelte er zu Demonstrationen zusammen.
Die Menschen in Israel wollen echten Frieden. Und das bedeutet Sicherheit und ein Frieden, auf den sie vertrauen können. Mit einem Partner, dem sie vertrauen können. Sie glauben den Versprechen nicht. Das ist kein richtiger Frieden, sondern ein vorgetäuschter.
Dann der Tag, der das ganze Land erschütterte und den Friedensprozess grundsätzlich veränderte. Es ist der 4. November 1995. Mehrere hunderttausend Israelis haben sich im Zentrum Tel Avivs versammelt. Es ist eine der bislang größten Friedensdemonstrationen des Landes. Rabin und Peres stehen mit Musikern auf der Bühne. Die Stimmung ist euphorisch. Gemeinsam singen sie die Hymne der Friedensbewegung. Dann der Schock. Schüsse auf Ministerpräsident Rabin.
Shalom rab lachem, anachnu bemadurat chadashot miyuchedet bechikar malchei Israel hayu yeriyot lifnei sha'a kala.
Einige Stunden später vermelden die Nachrichten, Rabin ist seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Der Täter, ein orthodoxer Jude. Mit Rabins Tod schwinden auch die Hoffnungen auf Frieden im Land. Niemand hatte bis dahin so glaubwürdig für das Prinzip Land gegen Frieden gestanden wie er. Sein Nachfolger Shimon Peres vermag die Stimmung im Land nicht mehr zu drehen. Ein halbes Jahr später gewinnt Benjamin Netanyahu die Wahlen und wird erstmals Ministerpräsident. Zeitgleich nimmt die Gewalt zu. Israel weitet den Bau von jüdischen Siedlungen im Westjordanland aus. Im Jahr 2000 bricht die zweite Intifada aus. Wöchentlich gehen fortan Busse in die Luft. Palästinensische Selbstmordattentäter reißen Hunderte von Menschen mit sich in den Tod. Mit dem Thema Sicherheit lassen sich jetzt Wahlen gewinnen und niemand profitiert davon so sehr wie Benjamin Netanyahu. Warum ist das, was so hoffnungsvoll mit einem Handschlag zwischen Erzfeinden in Washington begann, gescheitert? Die Antwort darauf ist nicht einfach.
Die Idee von Oslo war die einer vertrauensbildenden Maßnahme über mehrere Jahre hinweg,
erklärt Peter Lintl von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Was sich aber gezeigt hat, ist, dass in dieser Übergangsphase ist der Prozess anfällig für die Feinde des Oslo-Abkommens. Also es gab auf beiden Seiten starke Gegner der Idee einer Kompromisslösung, einer Teilung in ein palästinensisches, in ein israelisches Gebiet. Und diese Gegner gewannen während der Übergangszeit der 5 Jahre Auftrieb.
Das Vertrauen, das während der Verhandlungen mühsam aufgebaut worden war, bröckelte nun mit jedem neuen Siedlungsbau und mit jedem Terroranschlag. Zudem waren in Oslo die zentralen Streitpunkte nicht angefasst worden. Soll Jerusalem geteilt werden? Wo soll die Grenze zwischen den beiden künftigen Staaten verlaufen? Haben die palästinensischen Flüchtlinge ein Rückkehrrecht? Und was passiert mit den jüdischen Siedlungen? Das Aufschieben dieser Fragen sei der große Mangel des Abkommens gewesen, sagt der Politikwissenschaftler Lintl.
Diese wurden ausgeklammert auf eine Zeit nach Oslo und schwebten damit quasi immer über den Dingen und die Gegner konnten die instrumentalisieren, weil sie sagten, wir wollen diese Dinge alle nicht.
Zugleich spielten beide Seiten nicht mit offenen Karten. Niemals hat etwa die PLO das Abkommen von Oslo ratifiziert. Israel seinerseits überwies Gelder nicht und zog sich nicht zu verabredeten Terminen aus Gebieten zurück. Arafat wiederum ließ Zweifel daran, dass er es wirklich ernst meinte.
This agreement, I'm not considering it more than the agreement which had been signed between our Prophet Muhammad.
Das Osloer Friedensabkommen sei nicht mehr wert als der Vertrag, den der Prophet Mohammed einst mit den Juden geschlossen hatte, erklärte der Palästinenserführer 1994 bei einem Besuch in Johannesburg. Mohammed brach den Vertrag später. Peter Lintl mit einem Erklärungsversuch.
Beide Seiten, muss man sagen, standen unter massivem innenpolitischen Druck. Das heißt, sie mussten immer auf der einen Seite nach außen hin den guten Willen zeigen und auf der anderen Seite mussten sie die Leute beruhigen, die massiv dagegen waren, weil zum Teil auf der israelischen Seite war man zum Teil in Koalitionen abhängig von Gegnern des Friedensprozesses. Und auf der palästinensischen Seite hat Arafat auch ein Stück weit um sein Überleben gekämpft.
25 Jahre und zahlreiche Verhandlungsrunden, Friedensinitiativen. Eine Intifada und mehrere Gaza-Kriege später gibt es weder einen unabhängigen palästinensischen Staat, noch ist ein Ende der Gewalt absehbar.
Es sind zurzeit an der Macht, sowohl in Israel als in der Autonomie, Kräfte, die Zwei-Staaten-Lösung nicht wollen.
Lautet die Bilanz von Rudolf Dressler. Der SPD-Politiker war von 2000 bis 2005 deutscher Botschafter in Israel. Einen eigenen palästinensischen Staat kann er sich unter den aktuellen Bedingungen nicht vorstellen. Nicht nur, weil die Palästinenser seit der Machtergreifung der radikal-islamischen Hamas 2007 im Gazastreifen gespalten sind und der Raketenbeschuss von dort seither Alltag im israelischen Grenzgebiet ist, sondern auch, weil Israel, vor allem unter Benjamin Netanyahu, niemals aufgehört hat, weiter Siedlungen zu bauen.
Er hat die Westbank mit Siedlungen so zugeklatscht, dass man wissen muss, dass dieses Gebiet überhaupt nicht staatlich regierbar ist, weil nicht lebensfähig.
Mittlerweile gibt es über 130 jüdische Siedlungen im Westjordanland und zwischen 90 und 100 Außenposten, die selbst nach israelischem Recht mehrheitlich illegal sind. Nirgendwo ist die Fragmentierung des Westjordanlandes so offensichtlich wie in Hebron. Mit 200.000 Einwohnern, einer der größten Städte im Westjordanland, rund 30 Kilometer südlich von Jerusalem.
So we're in Hebron, we're outside the Tomb of the Patriarchs.
Wir sind hier in Hebron, neben dem Abrahamsgrab, und wir gehen hier über eine sogenannte sterilisierte Straße, eine Straße, auf der sich Palästinenser nicht bewegen dürfen. Israelis und Ausländer ja, aber Palästinenser nicht.
Frima Bubis führt durch das Zentrum der alten Stadt. Die ehemalige Soldatin deutet auf die Geschäftshäuser, die verriegelt sind. In den Eingängen türmen sich Müllberge. Es ist fast menschenleer. Nur ab und zu schiebt sich ein schweres Militärfahrzeug durch die engen Straßen.
Das Zentrum Hebrons ist eine Geisterstadt geworden. Wir sprechen von über 1800 Geschäften, die geschlossen wurden oder zumachen mussten, weil keiner mehr kam. 42% der Gebäude sind verlassen, viele sind weggezogen. Hebron ist heute eine leere Stadt mit hoher Armut und viel Militär. Und mit Siedlern, die sich verhalten, als würde dieser Ort ihnen gehören.
In Hebron leben rund 800 Siedler unter 200.000 Palästinensern. Regelmäßig kommt es zu gegenseitigen Attacken. An Hauswänden stehen Schmierereien, Tod den Arabern steht da und Araber ins Gas. 1994 ermordete ein radikaler Siedler betende Muslime in der Moschee. Der palästinensische Aktivist und Menschenrechtler Issa Amro wurde selbst schon angegriffen.
Selbst in deinem eigenen Haus greifen sie dich an. Einer der Siedler kam hier rein, hat mich ins Gesicht geschlagen, mich getreten, während ich versucht habe, ihn rauszuschmeißen. Ich wurde dafür verhaftet. Zum Glück haben wir alles gefilmt und ich konnte beweisen, dass ich ihn nicht angegriffen habe, sondern dass er mich angegriffen hat. Aber bestraft wurde er nicht.
Hebron ist eine der ältesten Städte der Welt. Der Überlieferung nach liegen hier Abraham, seine Frau Sarah sowie Isaac und Jakob begraben. Auch deshalb erheben die Siedler Anspruch auf die Stadt. Eliakim Hetzni ist Siedleraktivist und lebt in der Siedlung Kiryat Arba bei Hebron. Er gibt den Palästinensern die Schuld, dass das Zusammenleben nicht funktioniert. In einem Interview mit einem israelischen Fernsehsender sagte er, sie seien es, die ständig angriffen. In einem palästinensisch verwalteten Staat sehe er für sich keinen Platz mehr.
They say we are not ready to accept one Jew in our two coming states.
Sie sagen doch, dass sie nicht bereit seien, auch nur einen Juden in ihrem künftigen Staat zu akzeptieren. Das sind ihre Vorbedingungen. Mahmoud Abbas sagt das bei jeder Gelegenheit. Das sind Nazi-Parolen. Dieser Palästinenser-Staat soll, um es mit dem Nazi-Ausdruck zu bezeichnen, judenrein sein.
To use the Nazi-Term, judenrein.
So stehen sich zwei Weltsichten gegenüber. Unvereinbar. Nicht alle Siedler im Westjordanland sind nationalreligiös motiviert. Viele nutzen einfach günstigen Wohnraum und die von der Regierung subventionierte Infrastruktur. Doch mit jeder Siedlung schrumpft die Chance der Palästinenser, jemals einen eigenen Staat zu haben. Mittlerweile leben mehrere hunderttausend Israelis im Westjordanland. Und diese Siedlungen werden auch nicht aufgegeben. Das verkündete erst vor wenigen Wochen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kurz vor den Parlamentswahlen in Israel in einem Fernsehinterview.
Ich werde einer Teilung Jerusalems niemals zustimmen. Ich werde keine einzige Siedlung räumen und ich werde dafür sorgen, dass wir die Kontrolle über das Territorium westlich des Jordans behalten.
Damit will er sich vor allem seine potenziellen Koalitionspartner der nationalistischen und streng religiösen Parteien mit ins Boot holen, auch um sich mittels einer weiteren Amtszeit vor Strafverfolgung zu schützen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen Korruption. Die Einschätzung des ehemaligen deutschen Botschafters Rudolf Dressler.
Dieses wird bedeuten, das ist mein Eindruck, dass er die Gewalt, die sich daraus ergibt, einkalkuliert und die Gewalt dann duldet, weil er glaubt, mit dieser Gewalt zurechtzukommen.
Netanyahu hat immer von der Gewalt profitiert. Sie gibt ihm die Möglichkeit, sich als Sicherheitsgarant darzustellen. Und die Zwei-Staaten-Lösung habe er in Wirklichkeit niemals ernsthaft gewollt. Davon ist Dressler heute überzeugt. Nichts anderes lasse die Bilanz seiner vergangenen 10 Jahre als Ministerpräsident zu.
Muss man ja dann mal rückblickend fragen, was hat er denn mit den Möglichkeiten des Osloer Abkommens, des Gaza-Jericho-Abkommens, mit der Philosophie, die sich darin verbarg. Was hat er damit begonnen, gemacht? Da komme ich zu dem Ergebnis, das Gegenteil von Ermöglichung einer Zwei-Staaten-Lösung. Er wollte es in Wahrheit auch gar nicht.
2015 hat Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas die Verträge in einer Rede vor der UNO als gegenstandslos erklärt. Doch auch seine Position ist schwach. Seit über 10 Jahren hat der Palästinenser-Präsident keine Wahlen mehr zugelassen. Eine demokratische Legitimität hat er damit nicht mehr. Unter ihm wucherten Filz- und Vetternwirtschaft in der Autonomiebehörde. Und im Gazastreifen hat Abbas gar nichts zu sagen. Dort herrscht seit 2007 die Hamas. Selbst wenn die Israelis also wollten, mit wem sollten sie verhandeln? Und warum, so fragen sie, sollten sie mit einer Gruppierung verhandeln, die noch nicht einmal ihr Existenzrecht anerkennt und unter der der Raketenbeschuss aus Gaza alltäglich geworden ist? Israel hält den Küstenstreifen seitdem abgeriegelt. Ein Vierteljahrhundert nach dem historischen Händedruck ist kaum noch etwas über von der Hoffnung auf Frieden und der Zwei-Staaten-Lösung. Es gibt viele Gründe, warum die Skeptiker des Oslo-Prozesses Recht behielten und diese heute als gescheitert gelten muss. Dressler ist überzeugt.
Jedes Mal, wenn ein Licht im Tunnel erschien, dann gab es Kräfte auf beiden Seiten, die genug Knüppel in die Hände genommen haben, um die Lampen sofort wieder auszulöschen.
Niemand der aktuellen politischen Akteure, weder die Hamas noch Netanyahu noch Abbas und auch nicht US-Präsident Donald Trump, sind, so scheint es, derzeit an einer Zwei-Staaten-Lösung interessiert. Wenn man es positiv formulieren wolle, so Peter Lintel von der Stiftung Wissenschaft und Politik, dann könne es nur noch besser werden.
Wir haben derzeit wirklich einen Tiefpunkt erreicht. Wesentlich schlechter können die Konstellationen nicht werden.
Und der Diplomat Dressler bringt es auf eine knappe Formel, der wohl derzeit die meisten Beobachter zustimmen würden.
Es ist das Projekt Hoffnungslosigkeit.
Das war der Hintergrund. Geschichte aktuell. Vor 25 Jahren. Das Gaza-Jericho-Abkommen. Hoffnungsverlust in Nahost. Eine Sendung von Ina Rotscheid. Redaktion Ulrike Winkelmann.